Hurensöhne, der Musikpodcast mit Gartenede und Pensen Paletti.
Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Folge 2 von Hurensöhne, euer Musikpodcast. Wie immer mit Pensen Paletti.
Da ist er, moin.
Und Gartenede.
Ja, alias Elias.
So ist es.
Ja.
Wir sitzen wieder für euch hier im Studio und tauschen uns wieder über die Welt der Musik aus und legen euch natürlich ans Herz, wenn ihr Folge 1 und Folge 0, tatsächlich Folge 0
noch nicht. Es gibt die Folge 0, viele glaubten es gar nicht.
Dann schaltet gerne ein und heute machen wir weiter bei Teil 2, denn in der Folge 1 haben wir schon so ein bisschen besprochen, wie das so ist. Lohnt sich das als Musiker? Ist das geil als Musiker? Und wie wird man eigentlich Musiker?
Ja.
Und heute soll es darum gehen, ihr seid Musiker und
bereits
Musikerin.
Bereits geworden,
ja. Und müsst jetzt irgendwie auf Tour gehen oder auf,
ja,
Konzerte. Und Pensen, du gehst jetzt seit 25 Jahren, glaube ich, auf Tour,
ja,
und spielst Konzerte. Daher schon mal generell die Frage, bereitet man sich darauf über Wochen vor oder passiert das dann einfach?
Irgendwann fängt das natürlich ein bisschen an zu passieren, weil es dann so ein bisschen Alltag wird es. Es ist natürlich ein sehr interessanter Alltag, weil er immer irgendwie unterschiedlich ist. Aber es gibt natürlich verschiedene Momente, sag ich jetzt mal so, in den Abschnitten zwischen Alben oder sowas, wo man sich dann ganz anders irgendwie auf eine Tour besonders vorbereitet. Wenn man zum Beispiel mit den Monsters fahren wir, sind wir jetzt quasi gerade auf Tour, ist das richtig, im November?
So ist es ja. Mittendrin in der großen Tourrutsche.
Ja, so ist es nämlich.
Und trotzdem Zeit gefunden.
Ja, das ist nämlich das Allergeilste. Und da ist es so, dass wir ja die Platten zumeist live aufnehmen. So ist natürlich da die Vorbereitung für eine Aufnahmetour, die so jede dritte oder jede vierte ungefähr ist, dass man sich dann auch vorher trifft und so ein bisschen die Lieder mal vorspielt und sich irgendwie so, ich weiß nicht, ein kleines Häuschen an der Ostsee irgendwie mietet für ein paar Tage oder was und das so ein bisschen spielbereit macht und mal ein Flöten-Solo einbaut oder irgendwie sowas. Sonst ist es mit den Monsters so, dass wir dann quasi losfahren und das Programm so zusammenstellen mit den Songs, die wir aber teilweise auch schon lange spielen und so, dann ist quasi, sind die anderen zwei, drei Touren dazwischen nicht mit solch Vorbereitung quasi verbunden. So, weißt du?
Also und um mal ganz zurückzugehen, so,
ja,
dieses Ding mit erstmal, bevor man sich irgendwo reinsetzt und losfährt, bei euch sicher mittlerweile recht entspannt, weil ihr wahrscheinlich irgendwie eine Booking-Agentur habt, die dann irgendwie sich eure Routen und sich Dinge ausdenkt, wo ihr spielt.
Ja.
Aber bist du so richtig groß geworden mit, du musst selber irgendwie sehen, wo du spielst und hast dann Clubs angeschrieben und so? Weil wir haben ja ziemlich viele Musiker und Bands und so, die jetzt vielleicht gerade am Anfang sind.
Auf jeden Fall. Man muss natürlich dann irgendwie Menschen ansprechen. So sind wir zum Beispiel damals irgendwie, haben wir Fred Timm von Norbert und den Feiglingen, der Fred Timm aus dem Monsters of Liedermaching auch, dem haben wir damals unsere Demokassette gegeben. Und der hat uns dann mal vielleicht irgendwie deswegen auf irgendein Liedermacher-Festival eingeladen. Oder man hat irgendwo auf diesem Liedermacher-Festival Leute dann aus, was weiß ich, Berlin oder Köln oder irgendwie Nürnberg kennengelernt oder was. Und die haben dann da auch irgendwie was veranstaltet oder man schreibt irgendwie blind irgendwelche Bandwettbewerbe irgendwie an und verschickt Demos und also so war das seinerzeit. Weißt du? Also in irgendeiner Form quasi so ein bisschen da so anklopfen, das muss man schon.
Ich glaube, das Ding ist, ich hab das damals ja auch irgendwie mit unserer Band durch, so als kleine Band, wenn dich niemand kennt und du schreibst irgendwie 100 Clubs an, wovon 5 Antworten mit, wir haben leider keine Zeit und keine Lust und einer,
ja,
schreibt dann, wir melden uns im kommenden Jahr und meldet sich nicht, glaube,
genau,
ich, ist wirklich so,
ja,
der gängigere Weg, so wie du das jetzt auch sagst, dass du,
ja,
einfach irgendwie networken gehst oder wie man das heutzutage,
ja,
auch immer bezeichnen,
genau,
mag, dass du mit anderen Bands und so ins Gespräch kommst und vielleicht einer spielt Vorband dort und einer spielt,
ja,
so.
Networken oder netwirken halt so ein bisschen,
ja,
weißt du, so, dass du halt irgendwie mit den Leuten kannst und wenn du dann irgendwie eine Band kennenlernst und die hat irgendwie die Möglichkeit, einen Support-Slot irgendwie zu vergeben oder sowas, dass du dann mal so reinrutschen kannst und aus solchen Dingen passieren dann und also potenzieren sich dann auch irgendwelche anderen Wege, sag ich jetzt mal, weißt du?
Und ja, ab welcher, gab es so einen Knickpunkt, wo du dann sagst, dann war plötzlich so, dann war klar, jetzt haben wir 100 zahlende Gäste, jetzt lohnt sich das Ganze auch für eine Booking-Agentur, dass die bei uns einsteigen, oder wie kommt man in eine Booking-Agentur?
Das ist auch eine gute Frage. Wir sind, glaube ich, damals war das, glaube ich, so, dass Burger mit den Schröders damals, jetzt bei den Monsters, auf Liedermaching damals eine Booking-Agentur hatte und die dann auch irgendwann auf uns aufmerksam wurde, als wir genauso, wie du sagst, über 100 Leute oder 150 Leute dann auch mal in Hannover oder irgendwie ein bisschen weiter weg oder so gezogen haben. Auch das muss sich, glaube ich, so irgendwie dann ergeben. Es gibt ja auch einige Beispiele, wo dann irgendwie der Bassist der Band doch gemerkt hat, so richtig Mucke machen ist gar nicht so mein Ding. Hier ein anderer guter Kollege steigt als Bassist ein und der wird dann der andere, der vorher der Bassist war, wird der Manager oder der Booker oder wächst da so mit rein. Mhm. Also dieses Konzept ist, sage ich jetzt mal so, in dem Metier, wo ich so hin und her Hühner, doch hier und da auch auf jeden Fall mal so passiert, sag ich mal, weißt du, dass ein guter Freund der Band einfach das dann übernimmt und wenn das dann wiederum eine gewisse Größe bekommt, kann es auch sein, dass dann dieser Booker-Freund dann zu einer Booking-Firma oder dann ja mit anderen Leuten dann sowieso in Kontakt ist und dass sich das dann wieder so zusammenschließt oder so, weißt du?
Ich glaube, bei den Stones ist das sechste Mitglied, glaube ich, kurz vor dem Durchbruch ausgestiegen und ist Manager geworden, irgendwie so. Oder wurde sogar angehalten, wir sind ja hier für Halbwahrheiten bekannt.
Unbedingt.
Ich glaube, habe ich mal irgendwo, ich glaube, gelesen zu haben, ja. Er wurde sogar aussortiert vom Management, weil er irgendwie ein paar Jahre älter war und nicht ganz so diesem Jüngling schön. Ideal.
Aber er durfte dann in dem
Und die Band hat auch gesagt, er wird auch nicht von uns weichen und so und es wird irgendwie weiterhin dann auch durch sechs geteilt irgendwie.
Aha,
so und so.
Ja.
Also, dass man sich da dann auf jeden Fall geeinigt hat. Daher, kleine
Auch das in allen Größen, ja, unbedingt, so war das auf jeden Fall.
So war hundertprozentig und das Schöne ist, wenn man dann auf Tour geht und vielleicht auch die Möglichkeit hat, nicht nur ein Konzert zu spielen, sondern vielleicht auch mehrere am Stück, dann muss man sich zu Hause natürlich überlegen, was man alles so in sein Köfferchen packt.
Ja.
Und die Frage haben wir natürlich wie immer unseren Telefonjoker gestellt, denn die sind heute natürlich auch an unserer Seite.
Na klar.
Daher würde ich mal sagen, wir hören uns mal an, was Schmittelfinger von Le Fly so alles in sein Köfferchen packt.
Frage 1. Welche Gadgets sind wichtig auf Tour? Ja, ich würde sagen, Boombox, Zahnpasta, Wasserzerstäuber. Boombox wichtig, ja, für die Stimmung, ne? Auch schon im Bandbus, falls der Fahrer vorne recht schlimme Musik hört, dass man da gegensteuern kann und was anderes anmachen kann. Und ja, vorm Gig natürlich auch geil, gute Musik zu hören. Und ja, Zahnpasta, eine eigene, ist auch immer gut, dass man nicht seine Bandkollegen nerven muss. Und während man dann mitsingt bei tollen Liedern, die über die Boombox kommen, dass man da nicht so stark aus dem Hals riecht einfach. Und Wasserzerstäuber ist auf jeden Fall auch geil, wenn es Sommer ist und im Bandbus die Klimaanlage nicht der Knaller ist, hat man so einen Wasserzerstäuber dabei, den kann man ab und zu so alle 30 Sekunden in die Luft sprühen und dann fühlt man sich richtig gut, würde ich sagen. Schön.
Also ich war mit Schmittel noch nicht in einem Bandbus unterwegs, muss aber sagen, ich weiß nicht, wie gut ich es ertragen könnte, wenn jemand neben mir zum Auto, zur Radiomusik im Auto eine eigene Boombox anschmeißt und alle 30 Sekunden noch Wasser in die Luft sprüht.
Ja, also dieses mit dem Wasserzerstäuber ist mir auch nicht so, wir sind natürlich nicht mit Le Fly irgendwie dann so viel im Sommer unterwegs, sondern mehr so auf Touren. Diese Zerstäubergeschichte ist ja wahrscheinlich dann eher für die Hitzewelle irgendwie angedacht. Was aber auch sehr, sehr gut funktioniert, muss ich gerade daran denken, hatten wir mal bei den Monsters, dass man so, wenn man so Schiebefenster hat bei den Sprintern, dass man so zart so eine 0,5er Flasche irgendwie so bei voller Fahrt auf der Autobahn so raushalten kann und wenn dann einer hinter dir sitzt, der dann da auf seiner Seite irgendwie das Schiebefenster aufmacht, kann dann so einen Kopf raushalten und hat dann, sag ich jetzt mal, so ein bisschen die Turbo-Variante von der internen, also im Bus stattfindenden schmittelischen Zerstäubergeschichte.
Es klingt auf jeden Fall so, als hat man doch auch ausreichend Zeit auf Tour und vor allem auch im Bus, um sich tolle Techniken
sehr,
zu überlegen.
Sehr, sehr, auf jeden Fall. Aber das mit der Boombox, gerade Schmittels Boombox, die so die Größe von so einem von so einem kleinen Hund hat ungefähr, die er dann
Ach,
irgendwie...
Ach, das ist, wir reden gar nicht, okay, alles klar.
Was
dann habe ich die Sache unterschätzt. Ich war jetzt eher so bei Boombox im Sinne von diese schönen handlichen, die vielleicht sogar noch irgendwo in die Hosentasche passen, Boomboxen.
Nee, das muss wir eine sehr, sehr schon, große Hose sein. Ja, so, okay. So eine,
die, Baggy, die gute Baggy-Jeans aus den 90ern.
Ja, ich sage mehr so Känguru-mäßig, dass du die vorne in den Beutel meierst. Irgendwie. Und das ist auf jeden Fall immer sehr, sehr erfrischend. Denn wo Schmiddel ist, ist Musik. Das ist schon immer sehr, sehr gut, wenn Schmiddel da ist, dass er die Boombox dabei hat. Das ist völlig klar.
Und dabei auch noch astreinen Atem. Dank
ja, offensichtlich. Ist mir, ein Schlechter ist mir noch nicht aufgefallen, deswegen muss es der Gute
es
gewesen,
der
sein, ja.
gewesen sein.
Auf jeden Fall.
Aber dann auch die Frage, wenn man sich dann in den Bus hineinbegibt, wer überlegt sich denn die Pläne für die Route? Weil ich wirklich sagen muss, ist es manchmal einfach so, dass die Clubs halt einfach keine anderen Alternativen anbieten, aber ich sehe so oft bei Bands, dass Bands irgendwie im Süden spielen, im Norden, dann wieder runter in den Süden fahren und so weiter und so weiter. Also irgendwie.
Ja, also auch das ist natürlich irgendwie in den Anfangsjahren so gefühlt, kann man sich das nicht so sehr aussuchen. Ne? Und dann musst du halt teilweise die Strecken irgendwie auf dich nehmen und völlig irrsinnige Routen, so wie du das auch gerade beschrieben hast, einfach um zu spielen so. Und wenn, sag ich jetzt mal, die Clubs eher mit offenen Armen dastehen, sag ich jetzt mal, und auch vielleicht irgendwie Wochentage sinnvoll aus ihrer Sicht vergeben können, dann wird das Routing, sag ich jetzt mal, auch für den Booker oder was weiß ich, für denjenigen, der es dann bookt, leichter. So. Und dann ist es ja auch noch so, der große Unterschied zwischen Sprinterfahren und Nightlinerfahren. Weil diese großen Strecken, wenn es dann mal so ist, auch bei den großen Bands, ob es nur Festivals oder was auch immer, dann ist halt dann gibt es halt einen Fahrer oder sogar einen Doppelfahrer quasi für die ganz langen Strecken und es ist für dich eigentlich gar kein Unterschied, ob du jetzt 3 Stunden fährst oder 10 oder so, weißt du? So.
Das und zum anderen ist, also das ist für dich als Musiker sowieso entspannter, ist ohne Frage, aber zum anderen macht man sich denn vorher so Gedanken wie, Donnerstags kann ich auch in Berlin spielen, weil in Berlin mehr Leute kommen als an einem Donnerstag in Göttingen oder was weiß ich, so dass man sagt, wir nehmen uns irgendwie die großen Städten und Metropolen auch unter der Woche raus und lassen am Wochenende eher die kleineren Geschichten laufen, weil samstags wahrscheinlich mehr Leute kommen.
Du meinst jetzt
In der Planung. So.
Du lässt was raus? Das habe ich nicht verstanden.
Wenn du die Tour planst,
ja,
dass du sagst, wir planen nicht nur nach, wo ist welcher Termin frei, sondern wir fragen gezielt an einem Mittwoch in Berlin in der Metropole, kommen genauso viele wie an einem Samstag in Göttingen, weil dort sich die Leute unter der Woche nicht extra frei nehmen oder was auch immer, um
Ach
dort hinzureisen.
Ja. Auch da ist die große Frage, spielt man überhaupt in der Woche? Und gibt man sich das und hat man überhaupt die Strahlkraft oder die Zugkraft, um an einem Dienstag oder Mittwoch irgendwo irgendwen zu mobilisieren? So. Aber natürlich ist es dann auch irgendwie die große Frage, wenn du dann am Freitag oder am Samstag in Berlin irgendwas bekommen hast, ob das nun in irgendeiner Form sinnvoll ist, weil es dann noch 180 andere Konzerte gibt, dass du da dann irgendwie untergehst. Die Gefahr gibt es dann natürlich irgendwie auch. Und es gibt da halt einfach auch so die Überlegung, dass man tatsächlich nur vielleicht Donnerstag noch, aber sonst Freitag, Samstag spielt, um überhaupt irgendwas zu bewegen, sage ich jetzt mal so. Aber da kommt natürlich dann die Frage mit der Großstadt oder was, das ist auch wieder da ein bisschen so kompliziert, denn wenn du, sage ich jetzt mal, eher auf dem Dörben, sage ich jetzt mal, oder auf dem Land oder wo es nicht in der Metropole dann irgendwie am Wochenende stattfindest, dann bist du natürlich vielleicht auch ein bisschen mehr das heiße Ding, was da, sag ich jetzt mal so,
was
irgendwie am Wochenende, also,
im
übertriebenen Sinn so, genau, so, also.
Und egal in welcher Größe und wo man spielt, ich habe ja dann irgendwie auch mitbekommen, so in meiner Zeit, irgendwann geht das ja nun so los, dass man so ein bisschen den sogenannten Rider schreibt, wo man so ein bisschen draufschreiben darf, das und das wollen wir alles haben und so.
Ja.
Da gibt es, glaube ich, den Technik-Rider irgendwo, wo man dann sagt, hier, wir brauchen Schlagzeug soll aufs Podest und wir brauchen dort eine Steckdose oder...
Ja, und wir haben so und so viele Kanäle und wir sind übrigens 4 Leute in der Band und 2 spielen Gitarre und der eine braucht irgendwie, was weiß ich, vorne nochmal zwei extra Monitore, weil er der Sänger ist oder irgendwie sowas. Also Informationen, aber natürlich auch Wünsche, so. Aber beim Catering ist natürlich auf jeden Fall, irgendwann geht's denn los, dass vielleicht wird man dann auch einfach dann gefragt oder die Frage kommt auf, was, ob es irgendwie, weiß ich nicht, Veganer gibt in der Band und man denkt auf einmal, hui, jetzt haben wir irgendwie was mitzuentscheiden, das ist ja mega. So,
also
oder
zum,
so, weißt du?
Ja, ja, also zum Thema Catering mit Essen und so, da werden wir auf jeden Fall nochmal in einer anderen Folge
auf
darauf einsteigen. Es gibt aber ja auch neben dem Technik Rider tatsächlich wohl auch neben dem Essen noch auch den Rider, was man sich so alles so wünschen darf. Ich weiß noch von einer Band, die damals bei uns auf dem Festival spielten, die dann in ihrem Rider auch schrieben, wir brauchen pro Person zwei neue Paar Socken.
Ach, tatsächlich?
Ja, zum Beispiel. Und dann war so die Frage auch, warum das Ganze so ist. Und derjenige sagte mir dann auch, kriege ich dann mit, wer den Tour Rider genau liest,
ja,
um zu sehen, ob die Socken dann auch da liegen. Und zum anderen ist es so, dass ich seitdem auch nie wieder Strümpfe kaufen musste zu Hause, so, weil ich immer meistens, er sagte so, 50% ist so diese Erfolgsquote, dass es diese Strümpfe gibt. So, ich muss tatsächlich sagen, als Veranstalter, ich habe diesen Teil tatsächlich gekonnt überlesen, hatte aber auch kein Problem, weil meine Mutter ganz schnell gehäkelte Socken noch von Oma irgendwie zu Hause rausgekramt hat und er dann gesagt hat, gleich irgendwann steht Wintertour an, das ist eine ganz feine Sache.
Ja, ja, wunderbar.
Füße warm, okay, ist immer schon mal eine schöne Sache.
Na klar.
Und daher habe ich mich mal so ein bisschen beschäftigt, was so auf so Ridern alles doch eingetragen werden kann. Schön fand ich zum Beispiel Iggy Pop mit dem Absatz: Ich hätte gern einen Tonmann, der keine Angst vor dem Tod hat. Kommt, glaube ich, auch immer gut an beim Club. Und dann hast du so Geschichten von so ganz klein und süß wie damals Beach Boys, einer der größten Bands, glaube ich, muss man so sagen, in den 60ern. Einziger Wunsch für den Backstage-Bereich: weiches Toilettenpapier.
Ach schön,
das,
ja,
also
klar,
da muss ich sagen, das kann ich unterschreiben.
Ja, 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 da würde ich
vollkommen
auch
richtig
sofort mitgehen, ja.
Bis hin zu, der Klassiker ist so Van Halen, glaube ich, das ist so diese Anekdote, die immer wieder erzählt wird mit, sie wollten M&M-Tüten, aber aus den M&M-Tüten mussten die braunen M&Ms raus.
Irgendwie so, oder irgendwie,
so,
weiß ich nicht.
Die dann auch sagten, dann irgendwie in den 90ern kam dann so auch der große Shitstorm darüber auf und so, weil das ja dann durch die erste Internetzeit so ein bisschen publik wurde und so, und dann hat sich die Band auch entschuldigt und sagte auch, ja, wir machen das nur, dass die Leute lesen, was drinne steht und ob die das gelesen haben, und zum anderen, wenn die Veranstalter das nicht erfüllen, nehmen sie den Rest vielleicht ein bisschen genauer. So. Schön fand ich auch Slayer. Slayer zum Fun-Fun-Fun-Fest. Das Fun-Fun-Fun-Festival mit Slayer finde ich schon gut. Und Wunsch auf der Liste waren 100 schneeweiße Ziegen inklusive Schlachter und Tiefkühlen, die ausreichen, um alles unterzubringen.
Ist das wahr?
Das muss man mal Festival.
Wurde es realisiert? Weiß man da
Näheres? Weiß man Näheres, habe ich leider nicht finden können. Hätte mich auch interessiert,
interessiert,
ob das vielleicht
sogar
auch so
immer
auf
noch
der Bühne dann irgendwie mit
ja,
eingebaut
wurde. Ja,
aber
das hätte man natürlich irgendwie auch ein bisschen mitgekriegt.
Ja, ich denke auch.
Es muss hinter der Bühne stattgefunden haben.
Da kommen wir so eher so, ich denke, das wird so deine Größe der Wünsche sein. Mariah Carey hat zur Eröffnung eines Shopping-Centers in London einst gesungen, ich glaube ein Lied performt. Wunsch war ein Rolls-Royce, ein pinker Teppich, Konfetti in Schmetterlingsform und 100 weiße Tauben bei dem Empfang, wenn sie aussteigt.
Aha.
Und 20 Babykätzchen im Backstage,
ach, schön,
um die Stimmung so ein bisschen aufrechtzuerhalten.
Schön, ja, einfach so, dass sie so ein bisschen so hin und her tüdeln da.
Finde ich auch ganz wunderbar. Neben dem 2012 tatsächlich eigenes Wohnzimmer, Madonna hat ihr eigenes Wohnzimmer mit auf Tour genommen. Finde ich eigentlich auch schön, um sich überall heimisch zu fühlen.
Also die Möbel und
die Möbel
so,
ja. Hat und musste dann Backstage quasi immer so aufgebaut werden, dass sie sich wie zu Hause fühlt.
Ach schön, ja.
Finde ich auch schön. Habe ich aber tatsächlich auch neulich gestaunt. Ich glaube, bei Blink-182, bei dieser Reunion-Tour habe ich das auch, bei Instagram hat man ja Gott sei Dank heutzutage auch die Einblicke, was da so alles Backstage
absolut
los ist. Und auch da hatte jeder sein Wohnzimmer jeden Tag so eingerichtet mit demselben Fernseher mit und alles stand jeden Tag gleich.
Ach,
also
wirklich?
Es ist so, und jeder hat so sein eigenes Zimmerchen sich da eingerichtet.
Schön.
Also,
das, ja, ja,
ich
aber
weiß nicht, ab welcher Größe das dann
das
möglich ist.
Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich Ich erinnere mich, dass man irgendwie auch auf so Gedanken mal kam, sich da irgendwie Zigaretten auf dem Rider schreiben zu lassen oder sowas.
Wäre
weißt du?
Mein erster Gedanke, weil...
Weil das irgendwie immer fehlt oder so, ne? Aber selbst irgendwie mit den Monsters so eine zweite Buddel Schnaps, weil wir irgendwie, wir sind ja nur 6 Leute und wir trinken hin und wieder gerne mal so ein Mischgetränk oder sowas. Schon das war eigentlich so, dass wir uns immer so ein bisschen schwer getan haben, so... zu raffgierig rüberkommen zu können oder sowas, weißt du, so
ich
das
glaub,
oder ja, dass es so wirkt, das wollten wir irgendwie immer nicht so.
Obwohl man eigentlich, ja, klar, ich meine, wie bei euch, ihr seid dann zu 6 oder mit Mercher und Co. wahrscheinlich eher zu 8 und
ja, genau.
dann ist es halt, es ist A, schnell ausgetrunken und B,
absolut, total. Und auch die Leute um uns rum, die dann vielleicht irgendwie so ein bisschen das, da haben wir auch irgendwie ein paar Menschen irgendwie in die Konzertsäle irgendwie reingespielt und so und haben natürlich auch uns für ein bisschen beknackt gehalten, dass man irgendwie hätte man auch irgendwie und noch die super Torte Mitternacht irgendwie und dann irgendwie eine super, was auch immer draufschreiben können, so weißt du, aber genau. Das kommt immer auch so ein bisschen auf den Charakter der Band an, sag, weißt du, nicht jeder braucht irgendwie 20 Hundewelpen oder was weiß ich, was du da sagtest.
Ist tatsächlich auch im Übrigen leider nicht erfüllt worden können.
Ist nicht, ne?
Weil,
hat sie trotzdem gesungen?
Sie hat trotzdem gesungen, aber die 20 Babykätzchen sind nicht aufgrund, ich dachte, jetzt kommt so Tierschutz.
Ja, Drama oder irgendwie
nee,
so.
Nee, war wegen Hygienekonzept leider nicht umsetzbar.
Ja, das kann passieren.
Ja. Und zu guter Letzt, Mary J. Blige hat tatsächlich wohl auch auf einer Tour stehen gehabt, dass im Backstage-Bereich alle Klodeckel ausgewechselt werden, bevor sie dort spielt.
Also ich sag mal so,
ich weiß,
das ist natürlich, sag ich jetzt mal so, als grundsätzlicher Komfort, als Wunsch zu viel, so. Wenn du vielleicht irgendwie so eine Art leichten Tick dahin entwickelst, in der Größe eines Superstars über mehrere Jahrzehnte, kann ich diese leichte Abdriftung des Ganzen irgendwie schon so leicht nachvollziehen, dass man sagt, ah, so, meine, weißt du?
Absolut. So eigene Toilette und so,
ja,
kann ich schon nachvollziehen.
Oder? Also so.
Ist so, ja.
So, da wird es vielleicht, ist was anderes jetzt als irgendwie ein Helikopter oder hier die Pudel-Konfetti
und
da.
Und wird ja
da
unter Umständen wahrscheinlich auch teuer, wenn abends 50.000 Leute Eintritt bezahlt haben und Magen-Darm hat dann 2 Konzerte irgendwie stornieren lassen.
Ja, ich glaube, es ging aber mehr um diese Backstage-Toilette. Ich glaube nicht, dass es grundsätzlich um dieses Teilen geht mit den Menschen, sondern dass im Backstage die Toiletten quasi
ja,
neu
ist,
gemacht werden.
Ja, aber
oder
das ist da wahrscheinlich auch alles keimfrei und
ja,
alles
ja, ja,
so.
Ja, 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 ja.
Und ich meine, ich habe nicht viele Toiletten im Backstage-Bereich gesehen, aber ich glaube, gerade in den kleineren Locations und in manchen Punker-Locations ist es auch schon so.
Aber Mary J. hat ja da
hat da wahrscheinlich weniger irgendwie.
Ja, so, genau. Ich glaube, ja, es muss eher so ein, ja, vielleicht. Ja.
Aber die Sachen, von denen, die man sich selber erfüllen kann, haben wir natürlich auch noch jede Menge. Und daher lassen wir einfach mal Hirsch von Montreal sprechen.
Was mit muss? Was muss mit?
Was denn noch so mit muss, neben den sauberen Klodeckeln?
Frage Nummer 1, die Antwort von mir, Hirsch. Was darf nicht fehlen? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist bei mir gar nicht so viel. Ich habe ganz, ganz kleines Besteck nur dabei. Kleiner Rucksack für jeden Tag. Eine Unterhose und Socken und vielleicht nochmal ein frisches Shirt. So einen komischen Blubberschlauch habe ich auch. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwas großartig hilft. Aber zumindest habe ich das Gefühl, ich habe mich warm gemacht. Dieses weiße Warmblubbern, das ist es. Und ansonsten ist es das, glaube ich, auch gewesen. Also viel habe ich nicht dabei.
Also Hirsch hätte ich gerne als Gast, weil ich glaube, der ist wunderbar entspannt. Also wenn ich das so höre, ein frisches T-Shirt, eine frische Unterhose,
so, ganz
irgendwie
genau.
Diesen Blubberschlauch, weil den sehe ich momentan tatsächlich auch in sämtlichen Musikkreisen, dass vorher irgendwie immer so in diesen Schlauch reingepustet wird, um die Stimmbänder und so ein bisschen
genau,
zu lockern.
Genau, also zur Erklärung, dieser Blubberschlauch ist quasi so ein 30 Zentimeter langer Schlauch, den man in eine Wasserflasche steckt, die so halb voll ist oder was?
Ja, irgendwie so, ne?
Und dann pustet man da so die ganze Zeit irgendwie so rein, dass es stetig blubbert in der Buddel.
Quasi
so
das, was man heute beruflich macht, was man früher als Kind nicht durfte, wenn man irgendwo einen Strohhalm in Getränk gesteckt bekam.
Exakt, das. Und auch die, genau, exakt. So ist es.
Und dann blubbert man die ganze Zeit und das wiederum ist, glaube ich, dann einfach zum Auflockern, was vielleicht auch zum Befeuchten. Ich
auf jeden Fall, nein, ja. Von den Stimmbändern und macht die ganze Zeit dabei und pustet irgendwie so stetig diesen Atem aus und es beruhigt irgendwie und es schmiert das Ganze irgendwie. Es ist auf jeden Fall sehr beliebt und natürlich auch relativ praktisch, weil du brauchst nur diesen kleinen Schlauch, weil ein kleines Fläschchen mit ein bisschen Wasser gibt es überall. So.
Das ist wohl wahr, ja. Ja. Und Dinge, die es vielleicht auch nicht überall gibt, sondern die man sich vielleicht mitbringen muss, spielen wir einfach mal Telefonjoker Nummer 3 ein, würde ich sagen. Lukas von Liedfett.
Auch schön.
In meinem Koffer auf Tour darf auf jeden Fall nicht fehlen. 3 sehr wichtige Gadgets. Zum einen die Sonnenbrille, überlebenswichtig auf Tour. Die Badehose, die braucht man sehr viel öfter, als man denkt. Und in den unerwartetsten Momenten wäre die Badehose eigentlich immer geil. Also immer einpacken. Und als drittes würde ich auch noch sagen, definitiv die Kopfhörer. Für all den Lärm, der außerhalb und innerhalb stattfindet, sind die Kopfhörer ein sehr wichtiges Gadget.
Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit den Kopfhörern. Das wäre auch bei mir bei den Top 3 mit dabei.
Das glaube ich auch, dass man mal so im Moment auch vielleicht im Bus dann irgendwie
ja, auf
abschalten
jeden Fall.
Kann und ist
auf
man
jeden
für
Fall.
Sich.
Da sonst wirst du ja irre. So, und gerade jetzt so ein bisschen in dieser neuen Generation mit diesen mit
Noise Cancelling.
Ja, so, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Welt, so auf jeden Fall. Ja.
Absolut, das denke ich auch. Sonnenbrille kann ich auch nachvollziehen, aber wie oft hast du schon die Badehose vermisst auf Tour?
Relativ selten, aber das ist auch ein bisschen Typfrage. Also ich sag jetzt mal, Lukas ist auch eher einer, der da irgendwo einen See sieht und dann mit der gesamten Gang da irgendwie sofort reinspringt, so. Und ich wäre vielleicht eher so, dass mit den Jungs, dass man sich da so hinsetzt.
So ransetzen.
So ransetzt, ja, Getränk nimmt, irgendwie so ein bisschen ein kleines Lied singt oder was weiß ich so, weißt du. Aber nicht direkt einen Körper macht, so. Genau.
Und werden wir jetzt überlegen, ihr seid jetzt gerade mit Monsters auf Tour, ihr habt
ja.
Übrigens auch immer noch die Chance, da natürlich einzusteigen.
Ja, unbedingt.
Daher macht euch kundig, wann und wo bei euch in der Nähe.
Ja.
Aber was mich interessiert, um natürlich auch in Badehose gut in Form zu sein.
Ja.
Und ich als kleines Sport, nicht mehr Muffelchen, aber so ein bisschen Anfänger.
Ah.
Wie ist das? Bereitet man sich sportlich vor auf so eine Tour?
Also ich muss tatsächlich sagen, bei das Pack ist es ein bisschen anders als bei den Monsters, weil man da ja steht und eine Gitarre umhängen hat und dann da irgendwie rumjuckelt und da ist es dann, wenn man da irgendwie auf Tour geht, schon irgendwie so ein bisschen angepfiffen, sage ich jetzt mal, dass man sich grundsätzlich die Wochen vorher mal damit beschäftigt, einen Tick schneller zu Fuß zu gehen oder so, weißt du? Bei den Monsters, da sitzen wir und man spielt irgendwie alle 3 Lieder ein Lied oder was. Da braucht man sich eigentlich nicht sportlich drauf zu konzentrieren. Aber auch gerade so mit diesem Warmsingen, hatte ich auch mal als Thema so für mich, dass ich irgendwie relativ schnell dann irgendwie heiser wurde oder was weiß ich und dann irgendwie auch mir so ein paar Übungen habe geben lassen, was ich jetzt aber auch schon wieder seit Jahren nicht mehr mache. Aber das hat auch irgendwie mit der Grundbewegung und der Grundsportlichkeit auch so ein bisschen zu tun, sich da insgesamt so ein bisschen so ein Bewusstsein zu schaffen, das ist schon auf jeden Fall schlau, dass man nicht zum ersten Mal so richtig in echt das performt. Also man sollte auch im Proberaum, wenn man dann mal so ein Live-Set irgendwie einübt, sage ich jetzt mal, für eine Konzertreise oder was weiß ich, dann auf jeden Fall Vollgas geben, so, weißt du?
Aber werde ich mir auf jeden Fall merken, meine sportliche Vorbereitung war, etwas schneller zu gehen, wenn ich gehe.
Oder? Gut. Das ist so ein bisschen so, die Poren so leicht so von innen gestößt. So, aber nur so leicht.
Ich habe geschwitzt, nur leicht, so dass es für alle noch angenehm bleibt.
So ist es.
Aber apropos, zu guter Letzt, da natürlich auch noch die Frage nach, du sagtest gerade, wenn man die Setliste probt, Setlistenvorbereitung.
Ja.
Ist so, dass man sagt, wir machen einen Plan, spielen eine Tour lang eine Setlist durch und alles ist wunderbar oder ist schon mehr so, wir wollen uns auch noch so ein bisschen selber überraschen abends und switchen
das,
da so ein bisschen noch
ja,
mehr.
Ja, das will man, glaube ich, immer mal wieder und hat so romantische Vorstellungen davon, dass man dann irgendwie immer so Spots freilässt so und dass man kann ja immer mal so wechseln und dies und das und letztendlich hat es sich aber eigentlich meistens wirklich so ergeben, dass man dann so bei einer Setliste bleibt und vielleicht auch eine Position hat, wo man dann mal wechselt. Oder es gibt ja auch da, wie gesagt, unterschiedliche Bands, die dann ein bisschen vielleicht irgendwie ein bisschen freier mit der Mucke und dann kommt man eine Jam oder ein Freestyle oder irgendwas oder so. Aber es hat sich auf jeden Fall bewährt, eine gute Setlist, sag ich jetzt mal, zu haben, vielleicht sogar einzuproben. Und dann weicht man davon eigentlich weniger ab, als man denkt. Es sei denn, irgendwas stimmt nicht. So, weißt du? Also, und da sind, glaube ich, auch die Bands relativ unterschiedlich. Ob man sich direkt nach dem Konzert darüber austauscht und sagt, ah, dies, das und so, wir müssen doch unbedingt XY danach spielen oder irgendwie so. Oder ob das irgendwie von vornherein so ausgecheckt ist und die Show so durchgeplant ist auch, weißt du, richtig, mit Übergängen und was weiß ich, auf Klick vielleicht. Oder
aber so Spannungsbogen brauchst du ja wahrscheinlich schon, so in der
Setlistenplanung. Auf jeden Fall.
Und da auch die Frage als regelmäßiger Konzertgänger. Es gibt ja in jedem Konzert so diesen Moment, wo man sagt, jetzt wird so ein bisschen, kommt so ein ruhigeres Lied mal so mittendrin, wo man weiß, jetzt ist definitiv die Schlange länger am Getränkestand und auch es wird länger gepinkelt und so. Ja. Ist einem das als Künstler bewusst, so dass man dieses Lied einbaut, einfach nur, dass man einen Puffer hat, dass die einen Leute Luft holen können, die anderen füllen Getränke auf? Oder ist es so, dass man doch mit dem romantischen Gedanken da reingeht und sagt, das ist jetzt so die Ballade, wo die Leute sich in den Armen liegen und haben sich lieb.
Und alle hören
und nicht
dir
am
zu.
Klo stehen.
Ja, und du hast vorher so wildes Zeug gespielt, dass die Leute dankbar sind und einfach das sich so reinziehen, genießen und wirklich die 4,5 Minuten mit dem kompletten Solo irgendwie sich reinziehen und dies und das. Also, ich glaube nicht, dass man als Band bewusst was einbaut, dass die Leute sich Getränke holen können. Also das auf gar keinen Fall. Bei den Monsters haben wir zum Beispiel so einen Balladenteil öfters, also so jahrelang irgendwie gehabt, dass man sich aber eher so, sag ich jetzt mal, so stimmungsmäßig darauf besser so einstellen kann. Und dass wir auch gesagt haben, ich weiß gar nicht, ob wir es vorher gesagt haben, aber es war dann irgendwie schon klar, dass spätestens beim zweiten Lied, das waren dann immer so 3, vielleicht sogar 4 Balladen hintereinander, dass man da jetzt so ein bisschen in so eine andere Welt irgendwie eintaucht und dass man da so ein bisschen entspannt bleiben kann. Aber da saßen auch öfter die Leute oder standen, und das ist ja insgesamt ein bisschen leiseres Konzert. Wenn du natürlich so eine lautere Tanzband hast, ob das nun poppiger ist oder rockiger oder melodiger so, da ist es natürlich ein bisschen was anderes. Und ich glaube, deswegen spielen auch manche laute Bands gar nicht so lang, sondern und ballern eher so durch, dass man dann vielleicht auch so nach 70 Minuten oder so dann auch genug hat im positiven Sinne, weißt du so? Ja. Also das finde ich eigentlich gerade so einen ganz interessanten Ansatz, auch so grundsätzlich so für Alben, dass man da so ruhig drauf gehen kann, dass man das so auch mal so durchhören kann, weißt du so? Mhm. Das finde ich irgendwie gerade so ganz angenehm so.
An der Stelle, bevor wir zum Schluss kommen.
Ja.
Da muss ich auch euer Publikum, gerade bei Monsters ist ja doch immer auch recht viel. Du hast so die ersten, ich glaube so die ersten 10 Reihen sind ja immer so die wirklich so, die ziehen sich 3 Stunden lang komplett rein und gehen auch mit allem drum und dran auf.
Ja.
Ich möchte mich heute noch entschuldigen für ein Monsters-Konzert. Ich glaube, es war Museumskeller. Übrigens, gute Locations und schlechte Locations arbeiten wir in der nächsten Folge ab. Also da auf jeden Fall auch dranbleiben.
Ja.
Und da war das Publikum inklusive mir, glaube ich, sowas von angezickt und angesoffen, dass da mit Balladen so gar nicht mehr so viel ging. Und ich kann mir, das war auch der einzige Abend, wo ich dich richtig genervt erlebt habe auf der Bühne.
Tatsächlich.
Fällt mir gerade so ein. Du warst dann, glaube ich, auch irgendwie noch krank und hast dann hinten irgendwie, ich habe dich dann noch gesehen, wie du so Eukalyptustropfen oder irgendwas noch hast.
Ja, okay.
Und so, und die Stimmung war so, es war irgendwie so ein Winter mit -10 Grad draußen, dann Museumskeller mit den Stufen schön nach unten.
Ja, die Stufen, das sind die Hölle,
dann,
aber der Club
und dann
ist wunderschön.
Der Club wunderschön und auch ausverkauft, aber alle tierisch schon
im Arsch, ja, wahrscheinlich irgendwie so neuntes Konzert von 9 Tagen oder
war
so.
War nicht mehr so viel Platz auch für Balladen.
Ja, ja.
Waren alle irgendwie nur, wir wollen grölen und wollen tun.
Ja, ja.
Also kann man quasi dann auf das, also ich glaube, man man passt dann, passt man sich dann an oder sagt
ja,
man?
Ja, auf jeden Fall.
Oder,
also wenn,
du
wenn
sagst,
man ein bisschen mehr.
Ich glaube, es gibt Künstler, die dann wirklich sagen, und gerade heute kriegt ihr das, was ihr verdient.
Unbedingt, so. Wenn man das selber dann durchstehen kann, aber wenn man ja. sich selber dann leidet und man gegeneinander auf einmal irgendwie antritt, irgendwie ist natürlich auch totaler Käse, so, weißt du?
Das ist, glaube ich, so ein bisschen ja. dieses, dieser, ist ja so diese Story immer von Helge Schneider früher, der dann
Straf-Jazz
so
sagte, dann
genau,
irgendwie
als dann
einbaut,
irgendwie
ne?
die Leute alle kamen ja, ja. und wollten jetzt witzig unterhalten werden
ja,
und
ja.
er dann gesagt hat, gut, dann machen wir jetzt erstmal eine Stunde Musik und dann
ja,
gucken
ja,
wir mal,
genau.
wer noch sitzt.
Ja, ja, genau, genau, so. Genau. Ich glaube gerade bei so, so Katze-Klo rufen
irgendwie,
und bei, nach
ja.
dem 20. Mal spielt er dann irgendwie da so Straf-Jazz
ja.
oder was weiß ich. Ne? Ja. So.
Ja, aber ja, daher ja, sind wir natürlich bereit für weniger Strafpunkte, sondern für mehr Lob. Daher am besten schaut mal vorbei, lasst eine schöne Bewertung da, drückt
oh, ja.
folgen und abonnieren, denn nächste Woche Dienstag geht's natürlich weiter.
Natürlich.
Schaut auf jeden Fall bei den Monsters vorbei, denn die sind gerade noch auf Tour, die Chance habt ihr auf jeden Fall.
Wir nehmen die neue Platte auf, wir spielen unbekannte neue Perlen irgendwie live und nehmen ja live auf, also deswegen kommt vorbei, meine lieben Damen und Herren.
Und erlebt vielleicht einen sportlichen Penzen Paletti, wie ihr ihn noch nie gesehen habt, der schnell gegangen ist.
Sehr, sehr lange.
Auch eine schöne Sportart, finde ich, gehen.
Ja,
auch generell.
Grundsätzlich, oder? Ja.
Daher fast olympisch, was du so vor den Touren treibst
so,
und
genau.
auch mit Monsters. Es wird wunderbar. Daher, ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten, fürs Zuhören. Bedanke mich bei dir für das wunderbare Gespräch.
Tourensöhne.
Tourensöhne.
Wir sagen Schissi. Bis Dienstag. Nächste Woche. Bis nächste Woche. Macht es gut.
Und noch nicht ganz tschüss sagen wir natürlich, denn wir haben unsere Asse noch nicht alle aus dem Ärmel geschüttelt. Denn
ja, Jonas muss noch erzählen.
Jonas,
ne?
Jonas haben wir doch noch so. Im Gepäck und Jonas berichtet uns, was er alles im Gepäck auf Tour hat. Und damit hat Jonas heute das letzte Wort, die letzten Worte und wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin.
Ich fange einfach mal an mit Frage 1, nämlich was auf Tour in meiner Reisetasche nicht fehlen darf. Da würde ich erstmal differenzieren, ob es mit Nightliner unterwegs ist oder mit Sprinter. Im Nightliner sind sicher irgendwie Bratlatschen, Kopfhörer, Laptop. Vonnöten im Sprinter ist es eher nochmal was zu lesen, je nachdem, wie lang die Fahrt ist. Laptop in beiden Fällen auf jeden Fall, weil ich, je nachdem, ob es ein Wochentag ist oder am Wochenende, auch noch parallel immer arbeiten muss.